Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich freue mich so sehr, dass Judith Holofernes heute Gast ist bei Die Schreibenden. So lange haben wir versucht, uns zu treffen und einen Termin zu finden. Und endlich hat es geklappt.
Endlich.
Und sie ist eine solche Die Schreibende, wie es mehr nicht passen könnte. Denn sie schreibt Musik, sie schreibt Gedichte, sie schreibt Bücher, Podcast-Texte, alles Mögliche. Bloggerin ist sie auch und über all das werden wir sprechen. Herzlich willkommen, liebe Judith.
Wie schön, ich freue mich auch sehr.
Ich habe gerade schon angefangen, versucht zusammenzufassen, was du alles bist. Was davon bist du denn momentan am meisten?
Im Moment bereite ich mich, glaube ich, darauf vor, noch doller Schreibende zu sein, als ich es jemals war. Also ich glaube, ich nähere mich dem vielleicht ein Buch schreiben.
Vielleicht. Gut, dazu kommen wir dann später noch. Wir gehen nochmal zurück an die Anfänge. Als du angefangen hast mit Musik, hast du Straßenmusik gemacht, bevor du dann 2002 mit Wir sind Helden richtig durch die Decke gegangen bist. Hast du für die Straßenmusik deine Texte auch schon selber geschrieben?
Nee, ich habe leidenschaftlich gecovert und ich habe immer so die Songs neben den Songs gecovert, die die Leute hören wollten. Also immer die B-Seiten von Bowie
oder Dylan. Und dann aber nicht mit eigenen Texten ergänzt.
Nee, also ich habe, glaube ich, mit 18 oder so dann angefangen, meine ersten eigenen Texte zu schreiben. Aber damit war ich sehr viel schüchterner. Ach nee, weißt du, das Erste, was ich tatsächlich selber geschrieben hatte, war im Schulmusical. Da habe ich meine Texte geschrieben und umgeschrieben. Das waren so meine ersten Soli. Da habe ich zum Beispiel aus Little Shop of Horrors habe ich zwei Songs ins Deutsche übersetzt und dann gesungen.
Aber es ist ja schon dann auch was, wo man an die Öffentlichkeit geht, wo man sich der Wertung anderen aussetzt. Ist dir das schwer gefallen damals?
Das ist eine gute Frage, weil ich das auch ganz oft mit jungen Künstlern jetzt bespreche. Ich hatte immer total Angst und ich glaube, der Unterschied ist ja tatsächlich, dass man aber zu den Leuten gehört, die es trotzdem machen. Ne? Also ich war nie furchtlos, aber immer mutig. Ich hatte auch zum Beispiel total Angst vorm Vorlesen. Also ich konnte in der Klasse kein Gedicht vorlesen, aber vor mehreren hundert Leuten ein Lied singen.
Ah ja, weil die Masse dann größer war? Hast du je versucht herauszufinden, warum das so ist?
Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass ich mich freier gefühlt habe im Singen und das Gefühl hatte, irgendwie auch ausweichen zu können. Und gute Frage. Also ich habe es dann irgendwann wieder in den Griff gekriegt. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt lesen, ohne dass ich weiche Knie kriege. Aber ich fand das immer aufregender, als zu singen.
Man kann ja ganz viel in diesem Internet über dich lesen, wenn man mal anfängt. Und im Grunde, wenn wir bei Worten und Wörtern sind, kann man ja bei deinem Namen schon anfangen. Judith Holofernes ist der Künstlername. Ich habe ein Zitat gefunden. Wir verstecken uns hinter Pseudonymen, weil wir Spielernaturen sind. Künstlernamen zu haben, ist an sich schon ein Zitat. Mit Künstlernamen zitiert man an sich. Also wäre deine musikalische Karriere anders verlaufen, hättest du dich, weiß ich nicht, Judith jetzt Samsa genannt oder einen ganz anderen Namen ausgesucht?
Also ich bin irgendwie im weitesten Sinne Punk sozialisiert, aber mit dieser Punk-Ära ganz früh, bevor das so steif wieder wurde, ne? Also wo da noch so alles drin war. Und da hatten ja alle so tolle Künstlernamen und deswegen war mir das immer klar, dass ich so einfach auch aus Spielfreude sozusagen die Chance nicht vorüberziehen lassen würde.
Aber ist ja schon auch ein Zeichen dafür, dass du dir immer über Texte und Wort und Wortbedeutung Gedanken gemacht hast, oder?
Absolut. Also ich habe auch zum Beispiel mit 8 Jahren die Plattensammlung meiner Mutter entdeckt und konnte dann natürlich kein Englisch und kein Französisch und bin immer zu ihr hin und habe sofort gefragt, was singt der Mann da?
Er spricht ja auch für die Plattensammlung deiner Mutter, weil meine Eltern hatten irgendwie James Last und solche Sachen im Plattenschrank.
Also. Sie hatte eine tolle Plattensammlung und auch wahnsinnig breit und auch deutschsprachige Sachen, auch Tonsteine, Scherben und so, aber eben auch Brell und irgendwie The Who und so. Und ich wollte immer wissen, was die Leute da singen. Und zum Beispiel, also Leute, die ich ganz, ganz gerne mag, mit denen ich jetzt ganz, ganz eng befreundet bin, hören Musik ja ganz anders. Und achten eben nicht so auf die Texte. Und ich kann das nicht. Ich kann an Texten nicht vorbeihören.
Und war deshalb auch klar, immer wenn ich dann Musik mache mit Band oder auch als Solistin, das ist auf jeden Fall deutsche Musik?
Nee, es war tatsächlich ganz lange nicht klar und ist eigentlich ein bisschen ein Zufall gewesen. Also meine ganzen Vorbilder sind englischsprachig, dann vielleicht noch ein paar Franzosen und dann auch natürlich, also Rio Reiser und so finde ich toll, aber das war nicht so prägend wie zum Beispiel Elvis Costello oder Bowie oder Dylan oder so. Ne? Also ich hatte immer so inbrünstige Phasen. Und ich habe die ersten Songs auch auf Englisch geschrieben. Und ich hatte gerade angefangen, auf Deutsch zu schreiben, bestimmt ein Jahr oder zwei, als das dann so durchgedreht ist. Und ich habe tatsächlich manchmal damals das dann auch bereut, weil es ja sehr einschränkend ist. Oder nicht bereut, sondern ich fühle mich da wohl und es ist die Sprache, in der ich träume und ich muss nichts übersetzen. Aber damals war das dann noch sehr eng. Also da war das auch, warst du sehr festgelegt. Es gibt ja jetzt mehr Künstler, habe ich das Gefühl, die Sprachen mischen. Ich glaube, das ist durch dieses weltweite Internet.
Ja, durch dieses komische Internet, das nicht mehr weggeht.
Ja,
aber was ich mich frage, ist natürlich, wenn man dann sich entscheidet, Deutsch zu singen, gibt man sich ja auch natürlich viel mehr Kritik preis, weil man kann vielleicht auf Englisch oder noch mehr auf Französisch oder Spanisch Dinge wegnuscheln, die man vielleicht gar nicht so deutlich ausdrücken möchte. Man muss sich noch mehr Gedanken machen über das, was man sagen will und wie man es sagen will, weil gerade in Zeiten dieses Internets ja auch gerne viele Dinge missverstanden werden.
Das stimmt, ja.
Also hast du je drüber nachgedacht, das zu ändern oder zu lassen und dann doch wieder auf eine andere Sprache auszuweichen?
Ich habe mir das in den letzten Jahren erlaubt, auf eine andere Sprache auszuweichen, weil ich irgendwann, also ich habe einen färöischen Songwriter kennengelernt, der jetzt mein allerbester Freund ist, mein Seelenbruder Taitur. Und der schreibt natürlich auf Englisch und auf Färöisch, aber Deutsch kann er nur so mittelmäßig. Und wir haben uns kennengelernt und zusammen angefangen zu schreiben und ganz viel auf Englisch geschrieben. Aber auch die deutschen Songs für meine letzte Platte. Und das war ganz toll, weil das für mich diese Blockade ein bisschen gelöst hat. Dass ich habe dann daran gemerkt, dass ich unheimlich viele Ideen über die Jahre abgetrieben hatte, weil ich wirklich, ich hatte dann englische Aufhänger sozusagen, ne? Irgendwas ist mir auf Englisch eingefallen und ich habe gedacht, ja, aber ich schreibe ja auf Deutsch und habe es nicht gemacht, was natürlich irgendwie ein totaler Mittelfinger für die Muse ist.
Ja, so kann man
eigentlich nicht machen. Und das hat sich dadurch sehr geändert und auch dadurch, dass ich jetzt denke, ich frage mich eigentlich nicht mehr, ob das mein Song ist, den ich da schreibe, sondern ich schreibe alles und weiß, dass die auch ein anderes Zuhause finden können. Also Taito hat dann 3 von unseren Songs gemacht und ein paar haben wir mit anderen Leuten auf die Reise geschickt und so. Und das ist ein total schönes Gefühl, dass ich das nicht mehr vorher wissen muss.
Wie entsteht so ein Song? Das ist ja immer was, worüber man sich, wenn man damit gar nichts zu tun hat, immer Gedanken macht. Ist es eine Zeile? Ist das ein Anlass? Ist das ein Wort, das dich beschäftigt, was du dann in den Text gießt? Oder ist es schon die Idee des Themas?
Beides alles. Ich würde sagen, wenn ich Glück habe, dann ist es die Idee plus eine Zeile oder zwei. Also das sind die einfachsten Songs. Ne? Wenn ich, das kann dann auf dem Spaziergang sein, dass mir 2 Zeilen einfallen und dann wie so, das ist dann eher wie so eine vage Grundfarbe, dass ich eigentlich schon weiß, worum es geht, aber das gar nicht so unbedingt fassen könnte. Und das sind dann die Songs, mit denen kann ich dann auch von so einem Spaziergang nach Hause kommen und der ist fertig. Und dann gibt es aber auch Songs, wo ich über Jahre denke, ich möchte mal einen Song schreiben über. Und das kann dann richtig dauern auch, ne? Weil dann muss sozusagen diese Idee, das Wollen, das muss dann irgendwie auf eine quasi lyrische Idee ja treffen und sich so entzünden.
Nun hat sich ja über die Jahre auch der Druck verändert. Also mit dem Erfolg kommt ja auch eine Erwartungshaltung von anderen Leuten, die dann mit dem Geld verdienen sozusagen. Also Leute, die um euch und um dich herum dazugehören und dazugehörten. Hat sich das auf dein Schreiben ausgewirkt?
Komischerweise erstaunlich wenig. Aber ich glaube, also ich musste früh lernen, mich zu schützen vor diesen Zugriffen. Und ich bin da so ein bisschen eine gespaltene Seele, weil ich auf der einen Seite schon eine sehr nonkonformistische Natur bin und aber beileibe nicht drauf scheiße, was andere Leute wollen. Also ich glaube auch relativ typisch für Frauen, mir das nicht oft egal ist, was andere Leute so wollen. Und ich musste mich da abgrenzen lernen. Aber komischerweise ist es mir im Songwriting immer leichter gefallen als überall sonst. Also ich konnte immer sozusagen den Kern von dem, was ich mache, gut beschützen. Ich glaube auch, weil da so viel Freude drin ist und so viel innerer Drang, dass ich da so sicher war, dass ich immer gedacht habe, ja, haha, aber es ist mir doch egal. Also wenn da irgendjemand sagt, das verstehe ich nicht oder... Also das kam zum Beispiel bei der dritten Heldenplatte dann oft, dass das jetzt alles zu Meta wird und ich soll doch wieder nur ein Wort schreiben. Und da hängen jetzt Arbeitsplätze von ab, habe ich einmal gehört und so. Ne? Und komischerweise, also das hat mir dann das Herz gebrochen und mir ganz große Probleme gemacht, aber nicht im Schreiben. Das war irgendwie zu stark.
Ja, ist ja super, weil natürlich gibt es Autoren, die sagen, jetzt muss ich nächstes Jahr das nächste Buch vorlegen und ich habe nicht mal eine Idee. Und das führt dann bei manchen auch dazu, dass sie gar nichts mehr auf die Reihe kriegen.
Das stimmt. Irgendwie war ich da, ich meine, bei den Helden hatten wir natürlich auch eine starke Dynamik untereinander. Ne? Dass, also ich habe komplette Songs mitgebracht, aber ich habe ja auch viel so Demos gekriegt von den anderen, die dann auf den Text gewartet haben. Aber auch das hätte mir komplett die Sprache verschlagen können, ne? Weil ich hatte dann teilweise 40 Demos rumliegen. Und man weiß dann auch, oh, jetzt habe ich schon einen von Jean und zwei von Jean und drei. Und aber jetzt müsste ich mal einen von den anderen. Unheimlich viel auch so Gruppenpolitik. Und das hat mir dann immer Stress gemacht. Aber sozusagen der Stress konnte dem Eigentlichen nichts anhaben.
Was für ein Glück.
Ja, total.
Das ist ja ein Geschenk, wenn man das so kann. Du hast ja auch viele Preise gewonnen oder ihr habt viele Preise gewonnen. Du aber unter anderem auch für den Deutschen Musikautorenpreis. Wenn dann diese Anerkennung kommt für das, was man gemacht hat, ist das eine Art von Druck, die was verändert? Oder treibt es dich anders an, wenn du weißt, jetzt habe ich auch noch in dieser Branche so einen Preis bekommen, jetzt muss ich erst recht beweisen, dass ich es kann?
Nee, irgendwie nicht. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass mich das nicht betrifft oder so. Also ich weiß es nicht. Ich bin sehr beim Schreiben auch sehr irgendwie... Also ich habe ganz viel Ego mit ganz vielen anderen Sachen und so, ne? Aber ich bin, glaube ich, erstaunlich wenig eng. Ich versuche es gerade selber rauszufinden, was eigentlich da der Glücksfall ist, der mich da beschützt. Aber ich bin da auf der einen Seite irgendwie sehr sicher und auf der anderen Seite sehr frei. Und ich glaube, das hat damit zu tun, also ich merke das oft zum Beispiel, dass ich unheimlich verletzlich bin bei Sachen, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also wenn ich Kritik kriege für Sachen, die ich zum Beispiel mir habe aufschwatzen lassen. Also wenn ich mich zu irgendwas überreden lasse und dann geht es auch noch schief, da könnte ich die Wände hochgehen. Das macht mich komplett fertig. Und wenn ich aber was mache, weiß ich nicht, mein Tiergedichtebuch, wo ich so völlig, da ist mir völlig klar, dass das nicht für jeden ist. Mir ist völlig klar, dass es eine hochgradig alberne, spezielle, nerdige Idee ist, ein komplettes Buch mit Tiergedichten zu machen. Und ich weiß genau, dass da draußen mir sehr sympathische Leute sind, die genau das genauso lustig finden wie ich. Und wenn dann jemand sagt, was macht sie denn da jetzt und das finde ich aber albern oder so, dann denke ich, ja klar, habe ich ja auch nicht. Also habe ich ja auch nicht für Leute geschrieben, die keine Tiergedichte lesen wollen. Und ja, das ist, glaube ich, irgendwie ein Schutz. Aber ich bin beileibe nicht überall so cool. Also ich bin bei anderen Sachen ganz, ganz
empfindlich. Es klingt auch gar nicht so nach cool, sondern es klingt so nach, ich kann mich drüber freuen, aber ich kann es dann auch so abhaken, dass es mich nicht belastet, weil sowas kann ja durchaus auch eine Belastung werden.
Ja, das stimmt.
Was würdest du sagen, hat dich mehr verändert? Die Zeit, also all das, was um dich herum passiert ist mit den Jahren, das Mutterwerden und Heiraten? Was hat sozusagen mehr Einfluss gehabt auf das, wie du schreibst?
Gute Frage. Beides, glaube ich. Ne? Also ich reagiere immer sehr auf das, was in meinem Leben passiert. Und ich würde sagen, ich habe neulich mit meiner Freundin Amanda Palmer, die auch ganz ähnlich tickt, haben wir gesagt, wir sind eigentlich Memoirtists. So, ne? Wir schreiben eigentlich immer nur über uns selbst. Also wir schreiben auch über die Welt, aber nur da, wo sie uns wirklich interessiert. So. Und eigentlich alles, was uns passiert, setzen wir irgendwie um in Schreiben. Insofern spiegelt sich immer alles, was ich gerade lebe und erlebe, total direkt in dem. Ich schreibe mit einer Verzögerung natürlich, ne? Also es hat dann immer sowas wie 1 bis 2 Jahre Latenz?
Ja, aber nur bei der Musik. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel über deine Blogtexte reden, da hast du zum Teil dann auch begleitend zur Tour Dinge aufgeschrieben, die dich beschäftigt haben.
Stimmt, ja.
Du hast, als du bei Sing meinen Song warst, hast du alles aufgeschrieben mit Fotos, was du so erlebt und gemacht hast und wie es war, mit den anderen zu sein. Ist das eine andere Herangehensweise an Texte eigentlich, wenn du dann Blog-Einträge schreibst?
Ja, das macht mir total Spaß, gerade weil es so unmittelbar ist. Ne? Also das Texte schreiben und also Songtexte schreiben, genau, das fermentiert so und es hat so eine sehr mystische Ebene, die auch viel mit Abwarten und Empfangen und so zu tun hat. Und mir gefällt es schon, auch noch einen Ausdruck zu haben, wo ich schreibe einfach wahnsinnig gerne. Und ich glaube, dafür habe ich diesen Blog angefangen, ne? Weil ich was haben wollte, wo ich irgendwie immer so vor mich hin schreiben kann.
Aber auch da hat man den Eindruck, dass du über manche Sätze und Worte doch ein bisschen nachgedacht hast. Also das wirkt nicht wie einfach aufgeschrieben.
Nee, klar. Also es ist schon auch für mich ein Üben vielleicht, ne? Also dass ich dann daran immer versuche, also bei den Blogtexten natürlich, manchmal gehen die auch schneller. Wenn ich irgendwie auf Tour im Backstage sitze und einen Blogtext schreibe, dann drehe ich nicht alles dreimal um. Aber ich versuche das schon als irgendwie literarisches Schreiben.
Du schreibst ja selber, auf deiner Seite steht irgendwie, in Abständen schreibe ich Newsletter, die sind dann aber immer sehr schön. Ja. Das finde ich sehr hübsch. Da hat man schon gleich Lust, ihn zu abonnieren.
Genau.
Aber was ist denn, du sagst ja da auch, du schreibst Briefe. Also du sagst nicht Newsletter oder Texte oder ich schicke euch eine Mail, sondern du sagst wirklich Briefe. Was ist der Unterschied für dich zwischen einem Brief und einer E-Mail zum Beispiel?
Briefe sind kontemplativer, ne? Und weniger Datenaustausch, sondern
liebevoller.
Ja, liebevollere Beschreibungen. Ich habe eine Freundin, meine allerälteste Freundin, Laura, mit der ich quasi parallel geboren bin, in der gleichen WG. Und wir haben uns immer geschrieben, weil uns irgendwann das Schicksal quasi auf verschiedene Länder verteilt hat. Und wir haben uns schon als Kinder immer so geschrieben. Ich weiß noch, sie hat dann irgendwann geschrieben, der Kühlschrank brummt. Die Lichter im Haus gingen über, so, ne? Also sehr literarisch. So.
Aber schön.
Wenn
man das schreibt ihr euch heute noch?
Wir sind jetzt wieder in der gleichen Stadt, deswegen sehen wir uns wieder.
Ja, aber man kann sich trotzdem schreiben.
Das stimmt. Das
ich schreibe auch immer noch Weihnachtskarten. Schreibst du Weihnachtskarten?
Nein, aber eigentlich, also noch was man schreiben könnte. Gute Idee.
Du hast gerade schon erzählt kurz von den Tiergedichten. 2015 ist Du bellst vor dem falschen Baum erschienen. Mhm. Weißt du noch, wann dein erstes Tiergedicht plötzlich da war?
Ja, da waren wir gerade in die Heldenpause gegangen, also hatten mit den Helden aufgehört. Und ich wollte erst mal gar nichts machen. Und dann habe ich auch, glaube ich, 4 Monate geschafft, mehr oder weniger gar nichts zu machen. Und dann kamen so die ersten Texte. Und zwar war das allererste, glaube ich, einer, der dann auch zu einem Song geworden ist, auf meiner ersten Soloplatte. Den hatte ich quasi gar nicht eingeladen. Und das Lied hieß dann später Nichts Nutz. Und die Zeilen waren aber, ich gehe spazieren auf allen Vieren und spreche mit Tieren, die nichts kapieren, die alles können und die versonnen auf Wiesen pennen und die versponnen auf Wiesen rennen und die sich sonnen und die nichts, nichts, nichts beim Namen nennen. Und das war dann, irgendwann dachte ich, huch, das ist ein Tiergedicht. Und ich liebe einfach komische Lyrik. So, ich glaube, wenn man sagt, ich habe deutschsprachige Einflüsse, dann wären das eher Morgenstern und so, ne?
Sind das tatsächlich Sachen, die du auch gelesen hast? Also fand sich das im Bücherregal deiner Mutter?
Ja, absolut, genau, im Bücherregal meiner Mutter. Und ich war riesiger Otto-Fan als Kind, wer nicht? Und habe dann später irgendwann gemerkt, dass das alles, was ich richtig gut fand, alles Robert Gernhardt war. Und meine Mutter war schlau genug, mich dann zu dem Robert Gernhardt-Band in ihrem Regal zu schubsen. Und das war einfach dann irgendwann so eine, ich meine, ich musste, glaube ich, auch irgendwas machen, was einfach nur Spiel ist nach dieser langen Zeit mit den Helden. Und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt. Und dann kamen immer mehr Tiergedichte dazu. Und ich liebe Tiere und ich liebe Tiere, über die man sich lustig machen kann.
Bist du denn auch jemand, der dann jetzt heute Dinge liest, also Insektenbücher oder, also es hat hier schon mal jemand dann auch das Insektenbuch vorgeschlagen, das toll gemachte,
ja.
Oder bist du eher so der dicke Schinken-Romanleser oder?
Ich hatte eine ganz lange Zeit eine Fiktionspause. Ich glaube, weil ich mein eigenes Leben so fantastisch fand. Also im Prinzip fast die ganzen Heldenjahre habe ich nur Sachbücher gelesen. Und davor aber nur Romane. Ne? Also davor als Kind, ich war so eine richtige Leseratte mit. Also meine Mutter sagte immer, ich habe mir so die Spaghetti-Gabel zur Stirn geführt, weil ich beim Essen weitergelesen habe. Ja. Und dann habe ich lange Zeit irgendwie keinen Platz für Romane gehabt und aber ganz, ganz viel Sachbücher gelesen.
Dann kamen die Kinderbücher wahrscheinlich dann dazu zum Vorlesen.
Dann kamen natürlich auch Vorlese, Kinderbücher dazu und so. Und jetzt seit vielleicht 4 Jahren ist das wieder voll aufgeblüht.
Und mit Comics
der Fiktion.
Sammelst du, stimmt das?
Comics habe ich gesammelt, habe ich dann irgendwann Anfang 20 aufgehört, weil es sehr teuer wurde. Und es kommt jetzt auch, kommt auch wieder.
Da sind wir jetzt beim besten Zeitpunkt innerhalb dieses Podcasts, dich nach deinen Top 3 zu fragen. Judith Holofernes, liebste Bücher zur Zeit.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Genau, ich habe beschlossen, dass ich mich auf zur Zeit konzentriere, weil ich sonst durchdrehen kann über solchen Fragestellungen. Die letzten 3 Bücher, die mich so richtig begeistert haben, waren erstmal auf der, also ich habe ganz, ganz viele Bücher über das Schreiben gelesen, Überraschung, weil es mich sehr anzieht. Und ich glaube, dass, oh Gott, siehst du, da kriege ich jetzt schon ein Problem. Also gelesen habe ich und geliebt habe ich von Stephen King On Writing. Das ist ein fantastisches Buch über das Schreiben und das ist natürlich wahnsinnig unterhaltsam und auch biografisch und spannend und Stephen King halt. Und das Erstaunliche daran war, dass es sich auch total auf Songwriting übertragen lässt. Also ich habe da ganz viele Sachen gefunden, wo ich dachte, ach guck mal, das sind genau die Sachen, die ich jemandem sagen würde, der mich jetzt sozusagen nach so ein paar Grundlagen fürs Songschreiben
fragt. Gibt es so eine Sache, die du da nennen kannst?
Also fürs Nicht-Songschreiben fand ich sehr eindrücklich, dass er beschrieben hat, dass er tatsächlich erstmal überhaupt nicht redigiert und zensiert, was ist, was ich auch Songwritern immer sagen würde. Und bei ihm, beim Song ist das natürlich alles verkürzt, so, ne? Aber der schreibt, glaube ich, 3 Monate, hat er gesagt, ohne zurückzugucken, ohne Rückspiegel quasi. Dann lässt er Sachen mindestens 6 Wochen komplett liegen und macht was ganz anderes und darf nicht reingucken. Und dann geht er ans Editieren. Und das hat mich total angesprochen, weil das auch beim Songschreiben immer sehr wichtig ist, den Zensor auszuschalten, ne? Und nicht zu früh zu Wort kommen zu lassen. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, weil ich habe auch noch gelesen von Anne Lamott, Bird by Bird, auch über das Schreiben, was auch ganz, ganz toll ist. Und jetzt weiß ich nicht mal mehr, wer was gesagt hat. Aber da geht es viel auch um Motive und Theme und solche Sachen, die auch beim Songwriting relevant sind und die auch Leuten helfen können. Weil oft haben Leute, die anfangen, Songs zu schreiben, ein bisschen das Problem, dass sie so sich verzetteln und verwässern und zu viele Sachen auf einmal sagen wollen, zu viele Songs in einem schreiben wollen. Und überraschenderweise ist das beim Romaneschreiben anscheinend auch so. Das hat mich sehr inspiriert und mir sehr geholfen. Dann im Fiktionsbereich, jetzt muss ich kurz überlegen, Priest Daddy von Patricia Lockwood. Und ich weiß nicht genau, ob das auf Deutsch auch so heißt. Ich glaube
finden
aber
wir
schon.
Raus, schreiben wir alles in die Shownotes.
Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Das fand ich großartig. Das hat mich total, da habe ich wirklich zwischendurch immer das Buch zumachen müssen, um zu lachen und die Faust in die Luft zu recken. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Patricia Lockwood eigentlich Dichterin ist und sehr absurde, tolle, verstiegene, verrückte Lyrik schreibt. Und das ist aber, es ist gar nicht Fiktion, Quatsch. Es ist aus dem Bereich Biografie. Also das ist ihre Jugend, die sie beschreibt, in einem Haushalt mit einem Vater, der sowohl langhaariger Rock'n'Roller als auch ultra-autoritär und katholischer Priester ist. und, glaube ich, noch säuft oder so. Also sowas, was es auch nur in Amerika geben kann. Der hat nämlich dann, obwohl er katholischer Priester ist, auch noch irgendwie vielleicht 5 Kinder oder so.
Und wo jede deutsche Lektorin sagen würde, ausgedacht.
Ja, ist nicht ausgedacht, sondern ist Patricia Lockwoods Leben und wahnsinnig toll geschrieben, finde ich.
Ist das für dich selbstverständlich, Dinge dann auch eher auf Englisch zu lesen?
Ja.
Also auch wenn es eine deutsche Übersetzung gibt zum Beispiel?
Ja, und das ist mir eher so ein bisschen peinlich, weil ich komme ja aus einem Übersetzerhaushalt. Also meine Mutter ist literarische Übersetzerin, Cornelia Hohlfelder von der Tann. Und auch nicht zu knapp und so, also eine sehr gute Übersetzerin. Und ich glaube, ich bin einfach aufgewachsen mit einem dollen Bewusstsein dafür, dass da ein Übersetzer sitzt, der diese Arbeit macht, und ich kann es nicht gut ausschalten. Obwohl ich respektiere die Arbeit wahnsinnig
von Übersetzern. Und kannst ja wahrscheinlich dann auch, wenn es gute Übersetzer gibt, das wahrscheinlich besonders wertschätzen.
Ich kann es total wertschätzen und ich liebe das. Nur wenn ich die Sprache kann, dann weiß ich sozusagen, wenn ich eine Übersetzung lese, dass ich nicht die Stimme des Autors lese, sondern die des Übersetzers. Und das kann ganz toll sein, aber ich kann es irgendwie nicht vergessen.
Vielleicht kommt deine Mutter auch mal in diesen Podcast, dann kann sie auch ein bisschen was darüber erzählen.
Die kann ganz toll dazu erzählen. Habe ich sie nämlich auch schon.
Was ist denn, wenn du sagst, du hast in diesen Büchern so viele Parallelen auch entdeckt zwischen Songschreiben und Textschreiben? Du hast ja vorhin schon angedeutet, vielleicht kommt irgendwann auch ein Buch.
Ja.
Was ist denn da jetzt für dich das, was es vielleicht einfach macht, wenn du vom Songschreiben kommst? Oder was behindert dich vielleicht auch?
Bah, spannend. Ich weiß es ja noch nicht, weil das alles noch so sehr in meinem Kopf ist gerade. Weißt du, das ist eine Sache, die Stephen King gesagt hat. Oder Anne Lamott. die mir wahnsinnig entgegenkommt, ist, dass beide gesagt haben, ich glaube, das war Anne Lamott. Oder Mary Carr. die übrigens auch, oh, großartig, ganz, ganz toll. Das war vielleicht mein Lieblingsbuch des letzten Jahres. Alle autobiografischen Bücher von Mary Carr über ihre Kindheit mit einer, ja, wirklich, weiß ich nicht, wahrscheinlich borderlineigen, alkoholkranken Mutter und irgendwie total in der Pampa in Amerika. Also aber ganz, ganz großartig, 3 Bände. Und die hat aber auch On Writing Memoir geschrieben. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und die hat gesagt, dass sie jedes Kapitel so behandelt, dass es auch für sich alleine stehen könnte. Mhm. Und das, glaube ich, könnte mir total entgegenkommen. Und der Gedanke gefällt mir sehr. Ne?
So also zu schreiben, wie in eine Aneinanderreihung von Songs sozusagen.
Genau, eine Aneinanderreihung von Essays, was dann wiederum sehr nah dran ist an einer Aneinanderreihung von Songs. Und ich glaube, was mich am Schreiben so anspricht, ist auch, dass ich das sehr mag. Also ich mag dieses Zusammenspiel von Inspiration und freiem, ne, einfach Schreiben. Und auf der anderen Seite habe ich aber schon ein großes Herz auch für Struktur. Und mir gefällt es wahnsinnig, mir größere Strukturen auszudenken.
Und so. Was man ja auch sagt, ist, dass Musiker, die Bücher schreiben, es gibt ja einige Sänger und Musiker, die tolle Romane geschrieben haben. Ja.
T.S. Ullmann zum Beispiel.
Zum Beispiel ja. Markus Berges von Erdmöbel. Die dann auch sozusagen diesen Beat aus der Musik übernehmen in ihre Texte.
Ja.
Ist das was, dessen du dir bewusst bist? Oder passiert das einfach automatisch, dass du so eine Art Sound auch in deinen Texten hast?
Also das sind natürlich irgendwie sehr ungelegte Eier, weil das alles, also ich kann quasi nur darüber sprechen, wie ich gerne schreiben würde. Ich hoffe, dass es dann auch klappt. Aber bei der Patricia Lockwood mit dem Priest Daddy ist es zum Beispiel so, dass man merkt, dass sie Dichterin ist und dass sie teilweise, also es ist sehr stringent und man kann es lesen als Geschichte, aber sie hält sich überhaupt nicht an irgendwelche sprachlichen Konventionen und ist darin dann aber extrem treffsicher. Ne? Also es gibt ja auch Leute, wo das dann kippt und wo das dann alles zugunsten der Spielerei und der Schönheit der Sprache und so. Und das gefällt mir dann auch nicht. Sondern bei ihr hat man das Gefühl, die schreibt so, wie sie denkt. Und wenn ihre Gedanken irgendwie abflattern, dann tut es die Sprache auch. Und das ist wahnsinnig stimmig. Und ich glaube, das, also das liebe ich, wenn es andere Leute machen. Und das würde ich versuchen wollen, ne? Dass man eine gewisse poetische und vielleicht absurde Ebene auch damit reinbringt. Nur ich fühle mich halt sehr angezogen vom autobiografischen Schreiben. Also ich glaube, ich bin noch nicht zumindest zur Fiktion geboren, sondern ich war immer jemand, der beobachtet und gerne aufschreibt, ne? Also wie sich Sachen anfühlen. Also ich würde, glaube ich, keine Geschichte mehr ausdenken, sondern versuchen,
mein Eindruck
irgendeine
von
Geschichte.
Außen, ne? Was dich betrifft, ist, du machst und wenn du dich entschieden hast und das Ding läuft, dann haust du es raus. Also wir haben uns ja vor einer Weile schon mal am Telefon längere Zeit auch unterhalten, wo du auch gesagt hast, am liebsten würdest du erstmal 3 Romane oder 3 Bücher fertig schreiben und dann erst damit rausgehen, ja, weil man sich dann auch den Druck nimmt, nach dem ersten, das vielleicht erfolgreich ist, noch ein erfolgreiches hinterher schieben zu müssen.
Absolut. Finde ich total reizvoll und ich...
Also wahrscheinlich hast du schon 2 fertige in der Schublade und tust nur so.
Nee, ich würde, glaube ich, ich würde auch gerne keinen Vorschuss haben wollen und mit niemandem zusammenarbeiten und so. Also ich schätze Lektoren sehr, aber ich würde das, glaube ich, alles sozusagen, habe ich jetzt natürlich voll versaut, ne, das unterm Radar zu machen. Aber ich bin nicht auf der Suche nach einem Buchdeal, um es ganz deutlich zu sagen.
Und es liegen ja auch keine Manuskripte rum, kann ich sagen.
Nee, genau. Also ich möchte einfach immer mehr schreiben.
Das hast du ja jetzt auch kürzlich bei Twitter verkündet, schreiben, schreiben, schreiben. Und genau. Du hast auch verkündet, dass es das Aus des Judith Holofernes-Seins sein soll.
Ja.
Das musst du mal erklären für die, die es noch nicht so ganz verstanden haben und immer noch auf das nächste Album warten.
Können sie trotzdem machen.
Also, das war jetzt,
hoffen und harren. Also ich habe da einen Text veröffentlicht und das ist wahrscheinlich auch das, was du so ein bisschen meintest. Der war schon auch im weitesten Sinne lyrisch. So. Der war, und wenn man den zu wörtlich nimmt, also ein paar Fans haben sich erschrocken und gedacht, ich höre quasi auf. Und was ich aber gemeint hatte, also es war eine Rücktrittserklärung.
Genau,
eine
Rücktritt vom überaus ehrenwerten Amt des Judith Holofernes-Seins. Ich glaube, so war genau. Stand es da.
Und das war auch so gemeint in dem Sinne, dass es aus tiefstem Herzen kam und mir ganz, ganz wichtig war, das zu machen. Aber es war schon hauptsächlich rituell sozusagen, ne? Also ein Bonfire, was ich gebraucht habe, um alte Sachen loszulassen. Und es war definitiv und sehr ernst gemeint eine Absage an ein stringentes Karrierebestreben. Also ich möchte nicht mehr Energie da reinstecken, dieser Judith Holofernes irgendeine Form von stringenter Karriere zu bescheren, weil ich da einfach in den letzten Jahren oder immer schon, aber in den letzten Jahren zugespitzt frustriert war, wie viel von meiner Energie das braucht und wie viel Energie, also wie wenig Energie übrig bleibt, um die eigentliche Kunst zu machen. Und das ist tatsächlich auch bei Schriftstellern, glaube ich, anders. Bei Musikern finde ich das absurd. Also wir haben so eine schlechte Übersetzung von Kraft. Mhm. Wir müssen so unglaublich viel Zeug drumherum machen, um Aufmerksamkeit zu erregen und die soll sich dann irgendwann vielleicht vage in irgendwas übersetzen, wo irgendjemand vielleicht mal 0,00005 Cent bei Spotify für uns generiert und so. Und das hat auch was Entwürdigendes, finde ich, und das möchte ich einfach nicht mehr machen. Punkt.
Und es gibt ja noch ein Beispiel dafür, dass du erst Sachen fertig haben willst, bevor sie dann rausgehen, weil du hast lange, lange, auch deshalb haben wir telefoniert, an einem Podcast gearbeitet.
Ja.
Jetzt gibt es den Salon Holofernes und du hast auch vor ein paar Tagen auf Twitter den ersten Gast zumindest schon mal mit einem kleinen gelben Spot vorm Gesicht angekündigt. Man weiß noch nicht, wer es ist, es bleibt noch geheim, aber wir wissen, es ist ein Regisseur, mit dem du auch schon mal zusammen auf einer Bühne gestanden hast.
Ja, singt.
Genau, der singt und das ist aber jetzt auch wieder ein Podcast, der erstmal in einem speziellen Umfeld nur zu sehen ist, zu hören ist.
Ja, das war so ein bisschen Notwehr. Also ich hab zu lange gebraucht, um meinen Podcast an den Start zu bringen, weil ich immer zu viele Ideen habe.
Ich wollte gerade sagen, wer sagt, dass es zu lange ist, weil es gibt doch keine festgelegten Fristen.
Na, also ich sage zu lang für mich, so lang, dass ich beinahe wieder die Lust verloren habe, weil als ich die Idee hatte vor 5 Jahren, war Podcasten eine hübsche kleine Nischen.
In
Angelegenheit in Deutschland. Und ich habe ganz viele Podcasts gehört und dachte immer, oh toll, und ich will so einen ganz nerdigen, hochspeziellen Podcast über das Kunstmachen machen. Und dann hat es so lange gedauert, dass um mich herum dieses Podcast-Wesen angefangen hat zu explodieren. Und ich, es hat mir wirklich beinahe die Lust verdorben, weil natürlich habe ich als Musikerin und im weitesten Sinne Popmusikerin auch eine Sehnsucht nach Sachen, die so geschützter und nischiger sind. Und dann war es plötzlich keine Nische mehr. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und jetzt habe ich mir die Nische wiederhergestellt. Nicht nur für den Podcast, sondern für alles, was ich mache. Und ich mache jetzt mein Zeug auf Patreon.
Erklär mal, was das ist, weil das wird nicht jeder kennen.
Also, Patreon ist eine Crowdfunding-Plattform. Und der Unterschied zu Crowdfunding-Plattformen wie zum Beispiel Kickstarter ist der, dass man keine großen, so megalomanen Meta-Projekte versucht zu finanzieren mit seinen Fundern. Was ich aus nächster Nähe von Freunden weiß, dass das auch wieder sehr viel Stress macht und Druck. Und wenn es nicht klappt, dann muss man alles zurücküberweisen. Und, sondern bei Patreon unterstützt man seine Lieblingskünstler monatlich oder pro Kunstwerk. Und pro Kunstwerk ist dann eher eine kleinere Einheit, wie zum Beispiel ein Song oder ein Gedicht. Und das ist, also man unterstützt die Leute, die man unterstützen will, dauerhaft. Man kann jeden Monat kündigen, man kann seine Summe anpassen, aber im Grunde ist es so eine Art lebensbegleitende Unterstützung. Und ich finde das so toll und so schön, weil es dem viel mehr entspricht, wie ich arbeiten möchte, nämlich irgendwie immer. Also ich bin seit sicher 12 Jahren oder so total müde von diese Tanklaster zu fahren. Ne, dass das immer so ein Jahr lang arbeiten an was, dann dauert es ewig, bis es rauskommen kann. Das liegt mir überhaupt nicht. Also ich bin geboren für einfach irgendwas machen und das raushauen und wieder was machen und das raushauen. Und das macht man eben bei Patreon. Und da bin ich jetzt erst seit wenigen Wochen und es hat jetzt schon mich so befreit. Also ich habe quasi meinen Rücktritt erklärt und bin einfach relativ heimlich rüber zu Patreon. Und, das ist total toll. Da habe ich jetzt eine Gruppe von erstaunlich vielen Leuten, aber natürlich viel weniger Leuten als sonst draußen in der Welt, an denen ich jetzt alles ausprobiere.
Also die melden dann auch zurück, ob sie was gut finden oder ob sie den nächsten Monat ihre 5 Euro streichen.
Ja, natürlich. Ne? Also man sieht dann natürlich, wenn man sich total vergaloppieren würde, dann muss man damit klarkommen, dass man sozusagen Patrons verliert. Kann ich mir auch vorstellen, dass das auch wiederum schwierig fürs Herz sein kann. Aber ich glaube, die meisten Leute, die das machen, inklusive mir, weil ich unterstütze wiederum auch 4 andere Künstler und so, die machen das schon mit ganz schön viel Vorschussvertrauen. Dass man einfach sagt, ich finde das generell irgendwie gut, was du machst. Und ich will, dass du das in Frieden vor dich hin machen kannst. Und ich glaube, die Leute hauen einem nicht so schnell ab. Ist jetzt mein Verdacht.
Dass die ich glaube, bei denen, die es machen, also es gibt ja in Deutschland auch das Modell bei Steady zum Beispiel, kann man ja auch eine monatliche Unterstützung. Auch dieser Podcast wird von, ich muss es jetzt an dieser Stelle mal sagen, von 3 Hörerinnen unterstützt.
Ja, toll, hallo, 3 Hörerinnen.
Ich danke euch für meinen monatlichen Kaffee außer Haus, weil das ist das Einzige, was man damit finanzieren kann. Mhm. Deswegen würde ich mir wünschen, dass mehr Leute, die genau wie du sagst, die Dinge mögen, wie auch diesen Podcast, mal zu Steady gehen oder zu PayPal und Projekte unterstützen, die sie gut finden, denn sonst werden eure Podcasts, die ihr so sehr mögt, irgendwann wieder von der Bildfläche verschwinden, weil man gar nicht wahnsinnig viel Geld damit verdienen will, aber man hat ja vielleicht mal Reisekosten, man will dem Gast mal einen Kaffee ausgeben.
Ja, oder man arbeitet an einer Folge, weil man es noch nicht drauf hat, so wie ich, auch gerne mal eine Woche. Also die ersten Folgen habe ich mich total verstiegen. Also ich
erzähl
werde jetzt
mal ein bisschen
besser.
Mehr, weil du sagst, es ist ein Podcast über das Kunstmachen.
Ja.
Also das heißt, jeder, der selber der Meinung ist, er macht Kunst, es kann Maler sein, es kann Regisseur sein, es kann jemand seine Musik macht, könnte in deine Sendung kommen, in deinen Salon.
Genau, also ich versuche sogar mit Absicht, möglichst unterschiedliche Künstler einzuladen, weil ich seit Jahren eine Theorie habe, dass sich da sehr viele Sachen überschneiden und man sehr viel voneinander lernen kann und mich das total fasziniert. Also im Prinzip führe ich da Gespräche, die ich auch bei einem Abendessen führen würde, wenn ich irgendwie einen Bildhauer unter die Finger kriege. Weil ich sofort dann auf die Leute anspringe und mich das wahnsinnig interessiert, wie funktioniert es bei dir und wo ist der Unterschied zu dem, was ich mache, wo sind die Gemeinsamkeiten. Und ich habe jetzt schon 9 Folgen aufgenommen und natürlich gibt es einen ganz leichten Musikerüberhang, einfach durch die Leute, die ich kenne.
Klar.
Der wird vielleicht auch so bleiben, dass es dann, sagen wir mal, 20% doch Musiker sind.
Auch da gibt es ja große Unterschiede.
Da gibt es sehr große Unterschiede. Also ich versuche einfach möglichst ein ganz breites Feld abzudecken. Und ich hatte bis jetzt zum Beispiel einen Musiker, der in so einem Kollektiv arbeitet und wahnsinnig große Shows macht mit seiner Gruppe. Also wahnsinnig richtig so größenwahnsinnige, explosive Dinger vor sehr, sehr vielen Leuten. Und dann hatte ich aber auch einen Dichter, der das ganze Jahr allein in seinem Zimmer sitzt und ab und zu eine Lesereise macht. Dann habe ich mit einer Choreografin gesprochen, was ganz toll war, mit einem Regisseur, mit einer Indie-Band. Dann möchte ich noch jemanden, der so ganz, ganz tief im Mainstream-Pop drin ist. Ein Krimi-Autor habe ich noch eingeladen. Und so, also ich, das macht mir total Spaß.
Ist das was, was du auch machst, um dann wieder für dein Schreiben da Sachen rauszuziehen? Also in Anführungszeichen Nachhilfestunde für das, was du machen willst? Absolut. Weil du sagst, du ziehst überall so Sachen raus, die dir dann auch wieder nützen?
Absolut, ich ziehe überall Sachen raus, die mir nützen. Und gleichzeitig ist irgendwie eins dieser Langzeitprojekte, das ich mit mir rumtrage, auch, dass ich vielleicht irgendwann als übernächstes Buch, das ich dann nicht mehr ganz so heimlich schreibe, doch auch irgendwann mal was über Kreativität und also über das kreative Arbeiten schreiben könnte, weil das so eine Langzeitliebe von mir ist, ne? Dass ich einfach, wie gesagt, mich sehr gut schützen konnte immer und glaube ich so ein bisschen so eine Art inneres Handbuch der Verteidigung gegen die dunklen Künste inzwischen angesammelt habe. Und da führt das natürlich bestimmt auch irgendwie hin. Also es hat ein bisschen einen Forschungsansatz.
Vorhin, als ich hier reinkam, haben wir kurz drüber gesprochen, wie es ist, dass man sich immer Dinge sucht, mit denen man sich dann wieder drücken kann vorm Schreiben. Also Absolut. Dieses Prokrastinieren-Problem, was, glaube ich, jeder kennt, der schreibt, egal ob er Songs oder Bücher schreibt.
Total. Und
du bist ja noch dazu jemand, der wahnsinnig unterwegs ist. Du hast 2 Kinder, die noch im Haus wohnen, sag ich mal. Ja. Die sind noch lange weg vom Volljährigsein.
Ja.
Du bist an Schulen und unterrichtest Nachwuchsmusiker. Du bist wahnsinnig viel unterwegs und du bist ja nach wie vor wahrscheinlich auch Texte schreiben, egal ob sie jetzt dann für eine eigene Platte für möglicherweise wieder was mit den Helden oder für ganz andere Musiker gedacht sind. Also wie ist denn dein Zeitmanagement aufgestellt? Gibt es sowas?
Ja, also erstens hoffe ich sehr, dass diese Patreon-Geschichte tatsächlich mir mehr Zeit zum Kunstmachen verschaffen wird. Und auch dieser innere Rücktritt sozusagen vom Amt des Judith Holofernes-Seins. Das ist im Prinzip eine Abkehr von dem sich behaupten und dieser Energie, die reinfließt ins sich selber promoten und eine Hinkehr, eine Einkehr in Richtung Kunst. Also meine kühne Fantasie ist, dass ich viel, viel mehr Zeit haben werde, die ganzen tollen Sachen umzusetzen, die mir einfallen. Also das war, hoffe ich, ein Jiu-Jitsu-Move, das Verhältnis komplett auf den Rücken zu legen. Das hoffe ich sehr. Aber ich weiß auch, dass es jetzt die Gefahr gibt, weil ich kümmere mich sehr gern um meine Fans. Und ich weiß, dass die Gefahr besteht, dass ich die jetzt die ganze Zeit auf Patreon vor mich hin bespaße mit so kleinen zeitaufwendigen Hübschigkeiten und dann doch wieder nichts schreibe. Aber ich hoffe auch, dass die mich da so ein bisschen in der Verantwortung halten.
Na, jetzt für auch alle diese Podcast-Hörer, wir wissen jetzt alle, es kommt ein Buch.
Genau.
Und wir verabreden uns jetzt einfach zum nächsten Buch, für die nächste Folge von Die Schreibenden.
Genau. Aber zu dem Buch nämlich zum Beispiel auch noch, ich möchte auf Patreon sozusagen anfangen, dieses Buch zu schreiben und auch teilweise Sachen rauszuhauen, nur für die Patrons, was ja so ein geschützterer kleiner Raum ist. Und der Hintergrund ist tatsächlich der, dass ich vielleicht was schreiben möchte, von dem ich wirklich nicht weiß, ob ich es veröffentlichen möchte. Also ich habe drei Buchideen Und zwei davon sind sozusagen relativ safe und machen mir keine Angst und so. Und dann habe ich eine, die ist so hochpersönlich und auch birgt ein hohes Verletzungspotenzial und so. Und die hat sich jetzt so vorgedrängelt. Und irgendwie muss ich das jetzt machen. Und ich finde das total schön zu wissen, dass ich das auf Patreon machen kann und tatsächlich das Ergebnis sein kann, dass ich es doch nicht mache.
Cliffhanger kannst du schon mal. Das kann man festhalten an dieser Stelle. Wir warten auf das Buch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass du so toll über das Schreiben erzählt hast.
Dankeschön,
das hat mir total Spaß gemacht. Ich wünsche ein gutes Jahr 2020, denn dieses ist der letzte Podcast von Die Schreibenden im Jahr 2019. Ja. Und wir starten dann frisch im neuen Jahr und sehen uns dann vielleicht irgendwann im Jahr 2020 nochmal wieder für die Geschichte zu deinem ersten Buch.
Das kann vielleicht ein bisschen länger dauern, aber wir können uns auch zwischenrein treffen und über den Prozess reden oder so.
Und bis dahin hören wir natürlich auch deinen Podcast. Alle Buchtipps schreiben wir nochmal in die Shownotes zum Nachlesen. Vielen, vielen Dank.
Toll, vielen, vielen Dank.
Die Schreibenden von Anja Görz.